zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Tornetz, eurem zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, wie immer, eurem Host Jan Klein-Rösing. Nach dem DFB-Pokal-Wochenende ist jetzt also wieder das Zweitligaspiel, die zweite Bundesliga, angefangen. Der dritte Spieltag stand an und ich glaube, wir waren alle froh, dass der Liga-Alltag jetzt auch wieder da ist. Wir haben zwar eine Pokal-Spezialfolge rausgebracht, aber das Geilste für mich persönlich ist ja immer noch, die Zweitligaspiele zu beobachten. Natürlich habe ich da auch so den einen oder anderen kleinen Favoriten, das ein oder andere Team, was mich begeistert, aber auch enttäuscht. Und jedes Wochenende bietet diese Liga auch die ein oder andere Überraschung. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Denn als ich mir am Samstag im Einzelspiel SC Paderborn gegen Fortuna Düsseldorf angeschaut habe, hat der Sky-Kommentator, Namen weiß ich gerade leider nicht mehr, gesagt, ja, Luis Engels ist ja der Sohn vom Ex-Gladbacher und jetzigen Leeds-Trainer Daniel Farke. Hab ich mir gedacht, okay, noch nie von gehört, vor allen Dingen unterschiedlicher Nachname. Hab natürlich, so besagt ist ja auch meine journalistische Sorgfaltspflicht, geschaut bei transfermarkt.de und hab dann gesehen im Profil, ja, tatsächlich, Luis Engels, der Sechser von SC Paderborn, ist tatsächlich der Sohn von Daniel Farke. Also Überraschungen gibt es immer wieder und das ist natürlich auch der Grund, warum diese Podcast-Folge jetzt die Söhne Farkes heißt, an Anlehnung an die ehemalige Band, deutsche Band, die Söhne Mannheims. Fand ich ganz lustig persönlich, deswegen habe ich das so mit reingebracht. Aber wir wollen natürlich auch nicht nur über solche kleinen lustigen Randgeschichten heute sprechen, sondern natürlich auch alle neuen Partien, die eine mehr, die andere weniger, intensiv besprechen, auch so ein bisschen das Drumherum beleuchten und fangen direkt mal an bei der Freitagabendpartie zwischen Preußen Münster und dem ersten FC Nürnberg. Die Nürnberger mit zwei schwachen Ergebnissen in dieser Liga gestartet, dann eine Pokal in Illertissen ausgeschieden, also da war mächtig Druck auf dem Kessel. Preußen Münster unter Neutrainer Alexander Ende kommt immer besser rein, haben jetzt auch im Pokal gegen Hertha BSC Berlin einen sehr couragierten Auftritt hingelegt, dann ganz unglücklich im Elfmeterschießen verloren, hatten also deutlich mehr Selbstbewusstsein und haben, wie es für Alexander Ende auch typisch ist, in ihrem 4-4-2-System mit Mittelfeldraute offensiv mutig nach vorne gespielt. Wollten vor allen Dingen auch mehr den Ball haben. Das sind für mich natürlich auch wieder Indikatoren, dass man ja vor allen Dingen auch insbesondere selbst das Spiel machen möchte, die Kontrolle hat und auch einfach ja diese spielerischen Typen auch hat. Also die haben sich ja mit Oliver Batista Meyer von Ulm verstärkt fürs offensive Mittelfeld, hat jetzt neben Lokatschuk am Angriff gespielt. Dazu hast du mit Marvin Schulz von Holstein Kiel einen Mann verpflichtet, der neben ordentlich Zweitliga-Erfahrung auch dieses technische Verständnis mitbringt. Dementsprechend hat es mich auch nicht gewundert, dass beide Spieler auch getroffen haben gegen eine Nürnberger Mannschaft, wo ich sagen muss, boah, das war erneut kein guter Auftritt vom Team von Miroslav Klose. Wieder in ihrem 3-4-3-System gestartet, wie ja schon gegen Illertissen. Und dann zur zweiten Halbzeit wieder auf Viererkette umgestellt. Rafiat musste diesmal raus als Innenverteidiger. Da hat man einfach gesehen, ich glaube, der erste FC Nürnberg sollte jetzt öfter mit einer Viererkette agieren. Das passt deutlich besser zur Mannschaft, aktuell zumindest. Denn so hat mit der Dreierkette hat man gefühlt einen Mann weniger auf dem Platz, weil die Spieler dann auch nicht nachrücken und du hast dann halt auch direkt weniger Spielkontrolle, weniger Kreativmomente. Also Jus van Janda in der ersten Halbzeit ja, waren die eher abgemeldet, erst zur zweiten Halbzeit dann mit mehr Zugriff zum Spiel und dann wurde es ja auch besser. Dann hat Nürnberg das Spiel kontrolliert, hat dann auch deutlich mehr Ballbesitz gehabt und dann ja durch Lubach auch noch das 2:1 erzielt. Aber insgesamt war es erneut ja vercoacht, meiner Meinung nach, von Miroslav Klose. Der Druck wächst, der Fehlstart ist perfekt und jetzt heißt es natürlich auch Konsequenzen daraus ziehen, personeller Natur. Also im nächsten Spiel sollte der 1. FCM mit Viererkette dann auch starten, einen offensiven Mittelfeldspieler oder Angreifer mehr dann auf den Platz bringen. Sei es ein Stepanovic, der neben Telalovic spielt. Ich glaube, das tut sich auch gut. Es wird gut zueinander passen, weil dann können sie mehr mit Flanken agieren. Zwei großgewachsene Stürmer. Du hast einen Janda, da weiß natürlich auch noch nicht, was passiert. Der VfB Stuttgart ist ja immer noch am zentralen Mittelfeldspieler interessiert. Wenn der natürlich bleibt, zusammen mit Just Wein hast du in der Offensive richtig gute Jungs. Mit Lubach, den du von der Bank bringen kannst, der auch noch sehr jung ist, der auch erneut getroffen hat, wie schon gegen Illertissen. So, du hast also diese Qualität, aber irgendwie muss Miroslav Klose dann auch schaffen, so eine Symbiose zu schaffen zwischen defensiver Stabilität und offensiven Geist und Drang, wie man es ja in der letzten Saison dann auch hatte. Klar, wie gesagt, du hast mit Kastrop, mit Tsimas in der Offensive schon zwei bockstarke Jungs verloren. Nichtsdestotrotz hast du immer noch viel Talent und Qualität da und bei allem Respekt vor Preußen Münster darfst du natürlich gegen eine Mannschaft, die einen deutlich niedrigeren Etat hat, nicht so in der ersten Halbzeit aussehen. Und das letzte Wort gehört dann wieder oder geht über Preußen Münster. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, Marc Lorenz, Kapitän, langjähriger Führungsspieler, Aufstiegsheld von der Regionalliga bis in die zweite Liga, wurde jetzt entlassen, gekündigt, denn er soll Spendengelder veruntreut haben. Hat sich jetzt selbst auch dazu geäußert, hat gesagt, ja, ich bin schon in psychologischer Behandlung, kann sein, dass das Geld dann vielleicht ein bisschen zu spät angekommen ist. Und das ist natürlich gerade für so einen kleineren Club wie Preußen Münster schon eine schwere Bürde. Die Mannschaft, die Fans, der Trainer, alle haben das sehr gut abmoderiert. Wir dürfen aber trotzdem gespannt sein, wie es jetzt in der Personalie Lorenz weitergeht, ob die Kündigung wirksam bleibt oder ob er vielleicht doch wieder für Preußen Münster aufläuft. Wird auf jeden Fall verurteilt, ist die Profikarriere von Lorenz vorbei. So vermute ich es jetzt mal. Also, da haben wir schon wieder einige kleine Skandälchen. Dann springen wir mal rüber zum anderen Duell am Freitagabend, nämlich zwischen der SV Elversberg und dem 1. FC Kaiserslautern, dem Regionalduell. Ich würde das noch nicht als Derby bezeichnen, dafür war es noch zu selten, dieses Spiel. Ich glaube, das wäre jetzt erst die 5. Ausgabe in der zweiten Liga. Da muss noch der ein oder andere Auftritt mehr hinzukommen. Am Ende gewinnt die SV Elversberg mit 2:1 gegen ein insgesamt doch sehr schwaches Kaiserslautern. Elversberg natürlich jetzt schon wieder einer der Überraschungsmannschaften. Ich meine, du hast Damar Aslani verloren, Elias Baum als Rechtsverteidiger. Also praktisch deine ganze offensive Wucht plus dann deinen besten Rechtsverteidiger. Und was machst du? Du machst einfach so weiter. Vincent Wagner, der neue Trainer, hat mit Papisa Conte im offensiven Mittelfeld, der in Hoffenheimer Leihgabe, einen jungen Mann, der mit enormem Tempo vorangeht, der ein super Auge hat, symptomatisch dafür, dass 1:0 das Schnellbacher erzielt. Da läuft Conte alleine auf Keeper Kral zu, spielt dann nochmal schön seitlich zu Schnellbacher, hätte er selbst noch abschließen können und der schiebt den Ball dann ein. Hat mich so ein bisschen an Toni Kroos und Sami Khedira bei der WM 2014 im Halbfinale gegen Brasilien erinnert, als Kroos und Khedira auch einen Doppelpass gespielt haben, Khedira dann auch hätte eigentlich abschließen können, aber nochmal uneigennützig in die Mitte gelegt hat und Kroos den Ball dann auch nur noch reinschieben musste. Da sieht man also schon, die weltmeisterlichen Saarländer aus Elversberg. Guter Auftritt gehabt, lauter nur über Standards gefährlich, mussten dann ja auch noch Rechtsverteidiger Simon Aster ersetzen. Der Neuzugang von den Spielvereinen Greuther Fürth hat sich leider in der ersten Halbzeit einen Riss des hinteren Kreuzbandes zugezogen, also wird für den Rest des Jahres ausfallen. Natürlich nochmal von Tornetzseiten die größten Genesungswünsche. Und das ist natürlich dann auch wieder so ein Aspekt, dann musst du auch früh wechseln als Lautern. Es ist trotzdem keine Entschuldigung. Thorsten Lieberknecht hat aus einem geil offensiv spielenden Mannschaft, wie Lautern es ja in der vergangenen Hinrunde lange Zeit unter Markus Anfang war, wieder so ein biederes Team geformt. Kaum Kreativität, klar, du stehst hinten insgesamt stabil, aber nach vorne geht da nicht viel. Jetzt musste es dann auch schon wieder ein Elfmeter sein, den dann Tashi halt verwandelt. Aber ansonsten kam halt auch nicht viel. Sie hatten dann am Ende noch zwei, drei gute Aktionen, aber am Ende dann doch der verdiente Siegtreffer durch Schmal, der nach einem Standard trifft. Vergangene Saison noch ein großes Manko bei Elversberg. In dieser Saison schon der zweite Treffer nach Standardsituation, also auch ein wichtiges Learning, was Vincent Wagner jetzt damit reingebracht hat. Für mich Elversberg wieder intensiv gespielt, trotzdem ihre spielerischen Momente gehabt. Wie gesagt, gerade Papissa Conte im offensiven Mittelfeld. Für mich ein junger Mann, der noch viel Freude bereiten wird mit seinem Tempo, mit seinem guten Dribbling, seinem Auge, seiner Technik. Da ist alles drin. Und mit Elversberg kann man auf jeden Fall wieder rechnen. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe sie ja unten eingeordnet. Und Lautern, ja, für mich ein biederes Mittelfeldteam. Eine graue Maus, geile Fans, geile Stadion, auch geile Spieler. Farida Alidu, den sie da haben. Natürlich Luka Ziyech, ein Skitre im offensiven Mittelfeld. Semih Şahin, der von Elversberg gekommen ist, im zentralen Mittelfeld. Da sind also schon gute Jungs bei. Aber wenn sie dann oder der Matchplan dann einfach nicht zu den spielerischen Qualitäten passt und sie dann eher hinterherlaufen müssen, destruktiv spielen, dann kann man auch nicht erfolgreich sein. Dementsprechend die Niederlage für mich vollkommen in Ordnung. Hey Leute, ich habe da wieder was richtig Tolles für euch. Ihr seid Single oder eure Freunde sind Single und Dating-Apps frustrieren euch einfach nur noch, dann habe ich hier die Lösung für euch. Das neue Show-Konzept kennt ihr schon, erfunden in Köln, mittlerweile deutschlandweit zu finden. Und hier stellen eure Freunde euch dann per PowerPoint-Präsentation vielen Single-Leuten vor. Keine Angst, es ist ein Safe Space dort. Nebenbei gibt es auch noch leckere Getränke und einige weitere schöne Extras. Also, schaut hier in die Shownotes und kauft euch Tickets für die nächste Version von Kennt ihr schon? Bald auch in eurer Stadt. Am Samstag hatten wir auch wieder ein paar richtig coole Partien. Ich habe, wie bereits von der Band, im Einzelspiel SC Paderborn gegen Fortuna Düsseldorf gesehen. Die Düsseldorfer mit ihrem allerersten Saisonsieg 2:1 gewonnen, haben auch einen starken Auftritt hingelegt. Also endlich mal auch dieser Zug zum Tor, der da war. Man merkt, so langsam greifen auch die Automatismen. Und was soll ich euch sagen? Florent Muslia im Offensivmittelfeld zusammen mit Shinta Appelkamp. Was war das? Beide super miteinander kombiniert, fußlich gewesen. Also haben ja sich auch selbst in viele enge Situationen gebracht und diese dann technisch lösen können, dadurch auch Raum für die Mitspieler erzeugt. Und ey, was soll ich sagen? Also, es war richtig schön mit anzusehen, die Befreiung von Düsseldorf, die für mich so ein bisschen auch sich aus den Ketten der vergangenen Saison und der verlorenen Relegation im Jahr davor zu befreien zu scheint haben. Der Deutsch ist wieder Weltklasse. Vorne mit Cedric Hitten haben sie den Stürmer groß gewachsen, eiskalt vom Tor, hat jetzt auch getroffen. Und wer mir auch sehr gut gefallen hat, war Lundahl auf der rechten Schiene im 3-2-4-1-System, hat ordentlich angeschoben, offensive Akzente gesetzt, hat ja auch selbst ein Tor mit vorbereitet. Und für mich ein super Auftritt der Fortuna, die ja kurzfristig auf Jamil Siebert verzichten mussten, der gewechselt ist. Dafür haben sie einfach Iguli in der Endverteidigung aus der eigenen Jugend beordert. Hat seine Sache auch astrein gemacht, souverän in der Innenverteidigung. Zur ganzen Wahrheit gehört natürlich auch dazu, dass der SC Paderborn eine frühe rote Karte hinnehmen musste. Tjaak Scheller hat nämlich ja, als letzter Mann gefoult. Für mich war es sogar eine falsche Entscheidung, denn der andere Innenverteidiger Michael Hoffmeier war im Vollsprint noch unterwegs, also wäre auch noch locker an den Ball gekommen und ich glaube, er war sogar auf gleicher Höhe mit Scheller, also war er nicht letzter Mann. Das ist eine von zwei Entscheidungen von einer roten Karte, die ich nicht teilen würde an diesem Spieltag. Nichtsdestotrotz musst du es als Fortuna Düsseldorf dann auch erstmal schaffen, die Paderborner, die ja technisch mega stark sind, auch so herzuspielen. Im zweiten Durchgang hat Kettermann den auch gewechselt, hat einen Betzner gebracht, der auch noch getroffen hat in der Offensive. Auch Bebia hat eigentlich für mich auch ein gutes Spiel gemacht worden, hat immer wieder in Ansätzen gesehen, dass er einen super Antritt hat, super Dribbler ist. Also den muss man auch als Bundesligist nochmal im Auge behalten. Also für mich ist das ein Transfer, den du kannst ihn günstig bekommen, der haut sich immer voll rein. Sein Ex-Trainer Lukas Kwasniok hat sich ja bei der Ed Burski-Show von Gamerboss auch dazu geäußert, dass Bebia ein absoluter Familienmensch ist, absolutes Vorbild ist, alles auf den Platz haut. Also für mich wäre das für den einen oder anderen Abschiedskandidaten in der Bundesliga, zum Beispiel 1. FC Heidenheim, noch eine gute Sturmoption. Klar, manchmal die Chancenverwertung könnte besser sein, nichtsdestotrotz ist er ein guter Spieler und ja, Paderborn, das ist einfach, du hast trotzdem noch eine relativ junge Mannschaft, eine unerfahrene Mannschaft. Da kann dann auch mal so eine schwächere Partie dazwischen kommen. Nichtsdestotrotz macht Paderborn für mich auch einen sehr soliden Eindruck. Abschließend möchte ich dieses Spiel aber noch mit einem kleinen Side-Fact, denn das Düsseldorfer Auswärtstrikot, schaut dort gerne mal im Internet nach, das erinnert mich sehr an das FC Bayern München Auswärtstrikot aus 2013, mit dem sie ja Trippelsieger geworden sind. Ich habe da übrigens auch so ein Trikot von Sheldon Shaqiri. Sieht so ähnlich aus und zwischenzeitlich haben Appelkamp und Muslia auch so kleine Champions League Spieler gespielt. Also, wie gesagt, die beiden Jungs, geil. Das macht einfach nur Spaß. Und jetzt gibt es auch noch Transfernews bei Fortuna Düsseldorf. Die wollen sich nämlich nochmal im Sturm verstärken. Haben wir jetzt Vincent Vermey an Dynamo Dresden abgegeben, brauchen jetzt noch für Cedric Itten einen Backup-Stürmer, der auch regelmäßig treffen kann. Und den scheinen sie jetzt anscheinend mit Zancela gefunden zu haben, 26 Jahre alt, Stürmer von Queen's Park Rangers. Im Gespräch ist eine Leihe samt Kaufoption. Also eventuell sehen wir ja jetzt in den letzten Tagen des Transferfensters noch die ein oder andere Bewegung. Also ich glaube, Ich werde auch kurz vorm Deadline Day nochmal den ein oder anderen Transfer beleuchten, ansprechen und da werden wir noch einiges zu diskutieren haben. Also da dürft ihr schon mal gespannt sein. Dann springen wir zur zweiten Partie und zwar Hannover 96 gegen den 1. FC Magdeburg oder das Duell Christian Titz gegen seine Ex. Am Ende gewinnt Titz mit seinen Hannoveranern 3:1 gegen den 1. FC Magdeburg. Wieder ein sehr erwachsener Auftritt seiner ja, neu zusammengestellten Mannschaft. Da möchte ich aber nochmal einen Spieler ganz besonders hervorgeben, nämlich Aseko Nkili im Zentralmittelfeld. Vergangene Saison unter Stefan Leitl keine Verwendung oder zu kaum Einsätzen gekommen. Das ehemalige Talent des FC Bayern München jetzt unter Christian Titz. Wow, hat alles weggeräumt, unglaublicher Box-to-Box-Spieler, unglaublicher Bewegungsradius, wie viel er läuft, was er zuläuft, richtige Pferdelunge, also so einen brauchst du auch im Mittelfeld, gerade auch als Favorit, der dir dann auch mal, wenn du Gefahr läufst, in den Konter zu laufen, hinterher sprinten kann, also auch das Tempo hat, richtig geiler Spieler und generell Hannover 96, wie sie wieder gespielt haben. Viele kleine, enge Kombinationen, Ballbesitz, Fußball. Und am Ende sind sie auch mittlerweile sehr effizient vor dem Tor. Da muss man sich nur die drei Treffer angucken, auch aus unterschiedlichen Situationen entstanden. Einmal eine schnelle Kombination beim 1:0, das 2:0 dann nach einem Eckball und das 3:1 durch Källström dann durch einen Konter, wo der Ball dann einfach locker in die Mitte gespielt werden kann und Källström nur noch einschieben muss. Und ja, Hannover 96, da muss ich einfach sagen auch, es passt einfach. Du hast mit Matsuda jemanden aus der eigenen Jugend, der spielt. Mit dem Bund, du hast so einen sehr spannenden Spieler, der von Plymouth Argyle aus England gekommen ist. Die Jungs sind sofort da, super integriert. Das liegt aber auch daran, dass Christian Titz ein Mann klarer Worte ist und klarer Entscheidung. Er hat zum Beispiel Marius Wörl, den Pokalhead aus Bielefeld, rasiert, in die zweite Mannschaft geschickt, der zu Arminia Bielefeld gewechselt, dazu später noch mehr. Lars Gindorf, letzte Saison großes Talent gewesen, viel Spielzeit, komplett rasiert. Sterner, der Rechtsverteidiger, von Holstein Kiel verpflichtet. Keine Möglichkeit, soll jetzt auch wieder zu Ex-Club Dynamo Dresden verliehen werden, wo er in der vergangenen Saison 10 Vorlagen in Liga 3 beisteuern konnte. Und auch Josh Schneid, der Innenverteidiger, passt nicht zum spielstarken System, also auch weg. Deswegen die Hannoveraner mit einem klaren Kurs, wenn sie am Ende dann noch durch Martin Kast das 3:1 bekommen haben oder den Anschlusstreffer bekommen haben. Souveräner Auftritt für mich, bisher die beste Mannschaft in dieser zweiten Liga und ein mehr als verdienter Sieg. Deswegen herzlichen Glückwunsch an den Maschi und an all meine Freunde, die Hannover 96 Fans sind. Also dieses Jahr scheint diese Mannschaft auch bereit in die Bundesliga aufzusteigen. Das ist für mich einfach, ja, bisher ein perfektes Match zwischen Christian Titz und Hannover 96. Und dann springen wir zum dritten Samstagskracher, nämlich Karlsruhe SC gegen Eintracht Braunschweig. Beide super in die Saison gestartet. Heiner Backhaus ja mit seinen Braunschweigern. Es gab ja so ein bisschen Wirbel, als er von Alemannia Aachen zu Braunschweig gewechselt ist. Hat aber einen super Saisonstart hingelegt. Sehr temporeiches Spiel, gutes Gegenpressing, hohes Anlaufen. Also man spielt mutig, aktiv mit Christian Conti und Yadimchi. Ach, so ein Top-Doppelsturm, die auch immer auf die Außen ausweichen. Natürlich dann noch so Säulen, Köhler, Rondhom Hoffmann im Tor, Tempelmann im offensiven Mittelfeld. Es passt einfach momentan. Unsere Pilzerer natürlich, wenn du dann Tempelmann zum einen verlierst, er wird jetzt einige Wochen ausfallen, verletzt, der mit der gefährlichste Offensivspieler und dann noch mit Innenverteidiger Bräunig, der in der Nachspielzeit auch noch die glattrote Karte kassiert, also auch noch einen wichtigen Innenverteidiger verlierst, dann hast du auch noch das Match verloren, weil Simic und Schleusener getroffen haben für den KSC. Ja, es war einfach ein bitterer Nachmittag. Sowas hast du manchmal einfach als Braunschweig. Und der KSC, ich habe sie auch eher im unteren Drittel einsortiert, aber Christian Eichner schafft es trotzdem wieder, eine gute Truppe auf den Rasen zu bringen. Ich meine, Marvin Wanicek, Kapitän, der unermüdliche Wanicek, immer noch trotz seines mittlerweile höheren Alters von 32 Jahren, Standardschütze, Kreativkopf und Transfers mit Wenfer hat, der aus seinem Jugend kam, und Simic im Sturm. Es matcht einfach, es passt. Lien Eckloff beim VfB Stuttgart eigentlich schon lange als ja nicht eingelöstes Talent verschrien. Jetzt im offensiven Mittelfeld beim KSC. Top Leistung, die er immer wieder bringt, der technisch versierter Spieler, und so bist du dann auch auf Rang 3 als KSC. Da muss ich sagen, habe ich mich wahrscheinlich wieder getäuscht, und das zeigt einmal nur mehr, beim KSC wird hervorragende Arbeit geleistet, das Stadion mittlerweile Bundesliga tauglich, Christian Eichner als Trainer macht einen Weltklasse Job, Mario Eggemann als Sportdirektor, als Nachfolger von Sebastian Freis, auch sehr, sehr stark. Und anscheinend kommt bald auch noch neues Geld in die Kassen, denn Linksverteidiger David Herold soll vor einem Abgang stehen. 22 Jahre jung. Der FC Augsburg, Heidenheim und Hoffenheim aus der Bundesliga sind interessiert und die Ablöseforderung soll wohl bei 6 Millionen Euro liegen. Das wäre der Rekordabgang. Bisher der Rekordabgang war ja Max Weiß, der Torhüter in diesem Sommer, zum FC Burnley für 4 Millionen Euro. Also da wird jetzt auch noch gutes Geld gemacht und so wie ich die Scouting-Abteilung des KSC dann kenne, kommt dann wieder ein unbekannter junger Spieler, der sich weiterentwickeln kann. Also als Ausbildungsclub funktioniert der Karlsruher SC sehr gut, weil sie halt auch so einen guten Trainer haben und ein gutes Mannschaftsgefüge auch. Deswegen der KSC für mich mittlerweile einer der Geheimfavoriten auf die obere Tabellenhälfte zumindest. Ob es dann für den Aufstieg reicht, weiß ich nicht. Aber bisher hat auch noch kein Team aus Hannover 96 immer überzeugen können. Und dann gehen wir noch einmal in den Samstagabend zum kleinen Revierderby aus Bochumer Sicht oder zum Nachbarschaftsduell aus Schalker Sicht. FC Schalke 04 gegen den VfL Bochum. Und die Atmosphäre war wieder Bundesliga-reif. Beide Fanlager mit einem richtig geilen Support. Starke Choreo. Und Schalke unter Miro Muslic spielt einfach einen sehr einfachen Fußball, aber wirkungsvoll bisher. Defensiv stehen sie sehr stabil mit ihrer Fünferkette und offensiv, klar, kommt immer noch ein bisschen Glück dazu, aber allein, dass du hinten so gut stehst, kannst du den Gegner auch mal mürbe machen und vorne halt mit Intensität drin. Antwer Jay, Karaman, Silla, das sind Jungs, die intensiv reingehen. Dazu hast du mit Vitali Becker einen richtigen Flankengott auf der linken Seite. Auch Adrian Gantenbein, letzte Saison noch als einer der Transferflops vermeldet, jetzt auf der rechten Seite. Hinten wie vorne marschiert er rum und Schalke zieht dieses Ding halt durch ihre Mentalität, trotz Rückstands durch Gerrit Holtmann und eines verschossenen Elfmeters von Kevin Vogt, der in Loris Karius scheitert. Haut sich Schalke 04 immer weiter rein, zeigen das berüchtigte Wort Mentalität, anders als der BVB in der ersten Liga, zeigen sie einfach, was es heißt, intensiv reinzugehen, zu spielen, nicht aufzugeben. Und dann haben sie ja mit Finn Porat auf der rechten Schiene noch einen richtig spannenden Spieler verpflichtet, von Holstein Kiel, 28 Jahre alt, inverser Außenverteidiger, gelernter offensiver Mittelfeldspieler, der auch immer wieder das zentrale Mittelfeld unterstützen kann. Das 1:1 durch Kurucha ja auch durch einen schönen Gewaltschuss aus der zweiten Reihe mit eingeleitet hat. Es war eins sogar sein Tor, meiner Meinung nach, aber Kurucha fälscht ihn dann halt so ab, dass er ins Tor rein trudelt. Und ja, Brian Lassme, was ist das denn für eine Wohlfühlgeschichte? Lassme eigentlich ja schon aussortiert. Außer Schnelligkeit kann er nichts, ebenso wie Hamza Mendil damals. Das wurde oft gesagt und jetzt zum zweiten Mal in Folge der Matchwinner. Erst bei Lok Leipzig in der Verlängerung das 1:0 erzielt. Und jetzt mit einem schönen Dribbling, schönen Hacken in die Mitte und dann trockenen Abschluss in die kurze Ecke das 2:1 gemacht. Also Brian Lassme ist zurück. Und wenn man sich dann auch mal den Jubel der Bank anschaut, merkt man einfach, Miron Muslic schafft es, aus einem Haufen von gescheiterten Spielern wieder eine Einheit zu formen, ihn das Selbstbewusstsein einzuimpfen. Er wirkt für mich wie so ein Vater, der natürlich zum einen sehr liebevoll ist, aber auch sehr streng, natürlich auch Vorgaben hat. Aber das passt für mich bisher. Und wenn man sich dann noch auf der linken Verteidigerposition verstärken kann, ein Backup für Vitali Becker holt, der qualitativ besser ist als ein Anton Donkor, das offensive Mittelfeld mit noch einem kreativen Mann oder vielleicht sogar zwei verstärkt und im Sturm, falls Mustafa gehen sollte, auch noch einen richtigen Goalgetter verpflichtet, glaube ich, dass Schalke 04 zumindest eine sorgenfreie Saison spielen kann und die Fans auch wieder etwas versöhnlicher hingehen können. Bochum, muss man sagen, haben trotzdem einen guten Auftritt gezeigt. Man merkt, von Woche zu Woche kommen sie immer mehr in dieser Liga an. Aber klar, die Rolle jetzt wieder als Favorit, der Ballbesitz, Kombinationsspiel, da musst du auch erstmal wieder reinfinden. Nicht immer so einfach, direkt nach dem Abstieg wieder umzuswitchen, genauso wie wenn du von der zweiten in die erste Liga aufsteigst, dort dann wieder eher gegen den Ball zu arbeiten und die ganze Zeit Ballbesitz zu haben. Deswegen gewähre ich dem VfL Bochum noch etwas Zeit, bevor ich dann in die harte Kritik mit ihnen gehe. Das war also der Samstag in der zweiten Fußball-Bundesliga. Die dritte Liga Player to Watch von Tornets Hobby Scout Jan Kleinresing. Beim Tornets dritte Liga Player to Watch habe ich euch jetzt mal zwei Jungs von der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart mitgebracht. Zum einen haben wir da Justin Diehl. Ja, er ist in der ersten Mannschaft gelistet, kam ja vor 2 Jahren vom 1. FC Köln, galt dort als Riesentalent, wollte seinen Vertrag dort nicht verlängern, also keinen Profivertrag unterschreiben, hatte auch viel Verletzungspech, aber hat jetzt nochmal im Spiel gegen Ferl, das 1:1 ausging, gezeigt, dass er ein technisch brutaler Player ist, super 1 gegen 1, enormes Tempo, guter Zug zum Tor, also ich glaube so eine Laie für Justin Diehl in die zweite Liga. Ich glaube, das wird für alle Parteien Sinn ergeben. Der VfB Stuttgart hat ein großes Talent, was es verleihen kann, auf höherem Niveau. Diehl bekommt einen, ja, Einsatz auf einem guten Niveau, kann dort seine technischen Qualitäten und seine, vor allem seine Körperlichkeit noch weiter verbessern. Und der Aufnehmeklub bekommt ein Riesentalent für wenig Geld. Deswegen vor allen Dingen so Clubs wie Schalke 04, die ja noch einen offensiven Mittelfeldspieler suchen. Das wäre doch mal was, da könnte man doch mal bei Fabian Wohlgemuth klingeln und fragen, ob man Diehl nicht für ein halbes Jahr oder für ein Jahr oder vielleicht sogar für 2 Jahre ausleihen könnte. Wenn Diehl nämlich fit bleibt und regelmäßig Spielzeit bekommt, dann glaube ich, dass er es auch noch in der Bundesliga beim VfB Stuttgart packen könnte. Und den Jungen, den man unbedingt sich anschauen sollte und verpflichten sollte, ist Mohamed Sanko, ebenfalls von VfB Stuttgart 2, Mittelstürmer, 1,84 Meter groß, bulliger Niederländer, hat jetzt in 3 Drittligaspielen schon 3 Scorerpunkte sammeln können, 2 Treffer, 1 Assist, unter anderem ja auch ein Tor gegen Ferl am Wochenende per Elfmeter. Hat da sicherlich auch mal Verletzungspech, aber ist eine unglaubliche Stürmerkante, der aber auch eine gewisse Beweglichkeit mitbringt. Und wenn du noch einen Mittelstürmer suchst, Schalke 04 ebenfalls, schaut euch den Jungen auch mal an. Vielleicht kann man ihn ja günstig verpflichten und dafür dann vielleicht sogar noch eine Rückkaufoption für den VfB Stuttgart mit reinarbeiten. Ich glaube, da werden dann auch allen Parteien mitgeholfen. Also das sind meine 2 Drittliga-Kicker to watch. Der super Sonntag hat uns auch wieder 3 sehr spannende Partien auf den Platz gebracht und wir fangen am besten mal an mit der Partie Spielvereinigkeuter führt gegen Holstein Kiel, denn die Kieler sind ja nicht so gut in der Saison gestartet, noch kein Sieg, aber das muss man auch sagen, sie haben sich spielerisch wieder weiterentwickelt, man merkt einfach, ja, Marcel Rapp, der Trainer, ist ein richtiger Taktikfuchs, weiß auch, wie er seine Jungs am besten einsetzen kann. Und vorne hast du ja immer noch diese Qualität. Du hast einen Bernhardsson, der diesmal auf der rechten Schiene gespielt hat, einen unglaublichen Auftritt hatte, richtig Zug nach vorne. Also man hat jetzt ein bisschen offensiver aufgestellt. Vorne Phil Harris, 8 Bundesliga-Tore, großgewachsener Mittelstürmer, den du da trotzdem noch hast, ein Skripski, der sich beweglich darum bewegt, also der beweglich ist, viel um Harris dann noch herum läuft, Wege macht, weite Wege dann auch macht, dadurch natürlich auch mal wieder einen Verteidiger binden kann. So, also Kiel, die machen für mich einen super Job jetzt, spielen von hinten heraus, viele Kombinationen, also spielen schon für mich wie so ein Favorit gegen Fürth, die eine sehr junge Mannschaft sind, einen guten Start hatten gegen Dresden am ersten Spieltag. Jetzt ist aber wieder so ein bisschen abgeflacht der ganze Auftritt. Deswegen, ja, für mich, ich kann Fürth einfach nicht so richtig greifen, weil du hast zum einen natürlich mit Futkoi einen richtig starken Stürmer, Julian Green zentral im Mittelfeld, einen erfahrenen Mann, mit Bufink auch einen zweit- und drittliga erfahrenen Keeper im Kasten, der gerade auf der Linie sehr stark ist. und trotzdem, ja, bringst du die PS nicht so richtig auf den Platz. Man war meiner Meinung nach chancenlos gegen Kiel, die jetzt auch nicht den berauschendsten Fußball gespielt haben, aber das Nötigste, die Intensität gezeigt haben, schnell nach vorne gespielt und dann auch einfach eiskalt gewesen mit dem 1-0, was sie dann erzielt haben, hätten ja sogar noch höher führen können und am Ende, ja, macht dann halt so ein Terkelsen den Treffer für die Kieler, die auch durch Zech noch eine sehr starke Chance hatten und Tolkien, der linke Verteidiger, macht am Ende dann sogar das 2-0, als Fürth dann komplett nach dem Eckball aufgerückt ist, nicht mal Buffing im Tor war. Klar, also das 1-0 wäre auch verdient gewesen, wenn das 2-0 ausgeht. Aber wie gesagt, Kiel hat ja noch weitere Chancen, unter anderem durch Zech, den Innenverteidiger, der das leere Tor dann nicht trifft. Und Kiel für mich, guter Auftritt und da kann man weiter mit arbeiten. Bielefeld gegen Dynamo Dresden, das Aufsteiger-Duell aus der dritten Liga. Bielefeld natürlich euphorisiert, Tabellenführer. Die ersten zwei Ligaspiele gewonnen, im Pokal Werder Bremen rausgehauen. Also die Pokalgeschichte geht auch wieder in eine neue Runde gegen Dresden, die gute Auftritte hatten, wo aber noch so der letzte Punch fehlt, weshalb man ja jetzt für den Sturm Vincent Vermey verpflichtet hat, der aber verletzt ausgefallen ist. Davor dann vorne Nils Fröhling drin, Stefan Kutschke auf der Bank. Und Arminia Bielefeld, ja, keine Ahnung, die haben so ein bisschen arrogant gespielt in der ersten Halbzeit, so ein bisschen lässiger, ein paar Prozent weniger gezeigt, und Dresden, die waren voll da, die waren gierig, gallig, wollten jetzt endlich den ersten Sieg in dieser Zweitligasaison einfahren und haben dadurch dann auch durch ihr stringentes Spiel, viel auch über Nils Fröhling, der sich immer wieder von der Sturmspitze ins Mittelfeld hat fallen lassen, sehr viel Druck auch auf das Bielefelder Tor ausgeübt. Dann hat natürlich auch Bielefeld durch die kritische rote Karte von Stefan Lannert, den Rechtsverteidiger, in Unterzahl agieren müssen. Lannert war für mich nicht mal letzter Mann, es war keine klare Veränderung einer Torchance, also auch dort die rote Karte nicht berechtigt. Dann kommt Bielefeld ja sogar noch einmal durch Krodowski zurück, aber am Ende verlierst du dann durch so ein richtiges Traumtor von Luca Herrmann, der in Klaus Fischer-Manier einfach mal einen Fallrückzieher in der Schlussphase auspackt und dann einfach dadurch das 2-1 erzielt. Verdientes 2-1, wie gesagt, Dresden in Gleichzahl, aber auch in Überzahl die bessere Mannschaft gewesen, aktiver gewesen, dementsprechend auch verdiente 3 Punkte, und Bielefeld hat natürlich direkt auch reagiert, auch vor dem Spiel schon Marius Wöll wieder zurückgeholt, bei Hannover 96 aussortiert, habe ich ja vorhin erwähnt, jetzt für 1,5 Millionen Euro zurück, von Hannover 96 zurückgekehrt fürs offensive Mittelfeld. Der bringt natürlich nochmal Qualität mit rein in einem sonst schon starken Mittelfeld aus Melem, Korbutz, Russo, noch einen weiteren Spieler. Also Bielefeld wollen es wirklich wissen, und mit Kniat hat es geschafft, dass die Spieler, die vorher Drittliganiveau hatten, direkt auch das Niveau der zweiten Liga adaptieren konnten. Und das war jetzt ein kleiner Rückschlag. Vielleicht auch ein, ja, ein Rückschlag zur richtigen Zeit, so ein Schuss von Bug, dass sie dann auch perspektivisch wieder, ja, eine bessere Leistung zeigen können. Aber jetzt noch einmal Domes Darmstadt Talk. Er erklärt euch jetzt, warum Darmstadt gegen Hertha BSC Berlin mit 0-0 ausgegangen ist. Die Tornetz Podcast Empfehlungen für euch. Fangen wir an mit dem Ligen-Podcast Click and Talk von zwei Jungs aus der Schweiz. Sie sprechen unter anderem über die Premier League, La Liga, Serie A, Primera Division, die Bundesliga. Also alle wichtigen Ligen werden kurz und kompakt abgedeckt. Natürlich der Link zum Podcast in den Show Notes. Wenn ihr euch für die dritte Liga interessiert, dann ist der 4:3 Podcast von Magenta Sport etwas für euch. Dort erklären euch unter anderem Reporterlegende Thomas Wagner und der Sky sowie Magenta Sport Kommentator Christian Straßburger was am aktuellen Drittligaspieltag so abging. Natürlich auch mit der ein oder anderen Hintergrundinformation und auch in jeder Woche ein Experteninterview mit einem Verantwortlichen, einer der Drittligisten. Also perfekt für viele Fans von Traditionsvereinen, wie zum Beispiel die TSV 1860 München, Rot-Weiß Essen oder Alemannia Aachen. Wenn ihr euch für Frauenfußball interessiert, dann ist der Podcast Dreiecken ein Elfer etwas für euch. Dort erklären euch unter anderem Katrin Lehmann, ehemalige Nationaltorhüterin der Schweiz in der Bundesliga, unter anderem auch für den FC Bayern München unterwegs, was gerade so im Frauenfußball abgeht. Bald beginnt ja auch die neue Saison, also dort gerne den Podcast abchecken, damit ihr auch bestens informiert seid.
Domes Darmstadt Talk.
Kommen wir nun zum Darmstadt Talk bzw. dem Linien Talk, wo ich über den SV Darmstadt 98 rede, über meinen Herzensverein. Und am digitalen Spieltag endete die Partie zwischen Darmstadt 98 und der Hertha BSC mit 0:0, der noch besseren Art, also ich sag mal so in, das ist wahrscheinlich in 10 Fällen das einzige Mal, dass dieses Spiel 0:0 ausgeht. Sehr gute Chancen, sowohl auf Seiten der Darmstädter als auch auf Seiten der Herthaner. Also, ja, ich habe so schon, also über ein 2-2 oder vielleicht sogar ein 3-3 hätte sich, glaube ich, niemand beschweren dürfen. Dementsprechend war das auch von beiden Seiten ein wirklich, wirklich starkes Spiel. Also, wie gesagt, also mit einem Unentschieden kann ich gut leben, klar, sie wäre natürlich noch schöner gewesen, aber damit steht man jetzt nach 3 Spieltagen bei starken 7 Punkten, 2 Siege, 1 Unentschieden, damit momentan Tabellenzweiter. Und ja, wie gesagt, auf Seiten der Herthaner kann ich sagen, das war mal eine sehr gute offensive Aktion. Also, was dieses Spiel auf jeden Fall geprägt hat, sind Pfostenschüsse. Und davon gab es halt 4 an der Zahl. 2 auf Seiten der Darmstädter, 2 auf Seiten der Herthaner. Also allein dadurch hätte dieses Spiel auch schon mindestens mal 2-2 ausgehen können. Dazu hatte Darmstadt noch richtig starke Chancen. Wie aber Tjaak Ernst, der Torhüter von Hertha BSC, zweimal sehr, sehr stark gehalten hat. Gerade der Kopfball von Corridor aus 4 Metern. Also den musst du erstmal so stark halten wie Tjaak Ernst. Das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Aber auch Vukotic, den Innenverteidiger von Darmstadt, muss man hier loben. Also da gab es schon die eine oder andere Szene, wo man dachte, okay, Marcel Schuhl ist geschlagen. Gerade bei der Chance von Thor Steinsson, wo eben schon geschlagen wurde. Und Vukotic gerade so noch auf der Linie diesen Schuss klärt. Also auch da wirklich auch sehr artistisch von Vukotic, muss man sagen, mit 2 Metern 1 und fast 100 Kilo oder knapp 100 Kilo. Da so artistisch den Ball zu retten, das sieht man auch nicht so häufig. Auf jeden Fall, denke ich, kann man als Darmstädter mit diesem Saisonstart sehr gut leben. Und ja, für die Hertha ist es jetzt natürlich kritisch, weil man nach 3 Spieltagen bei 2 Punkten steht und Tabellenvorletzter ist. Das ist natürlich alles andere als ein guter Saisonstart. Und ja, ich denke mal, dass die einen oder anderen, die Hertha BSC oben prognostiziert haben, ein bisschen schwitzen. Aber ich denke mal, spätestens jetzt nach dem Darmstadt-Spiel hat man halt gesehen, was die Hertha eigentlich offensiv für Qualitäten hat. Mit Fabian Riese vor allem, der wirklich hier ein richtig gutes Spiel gemacht hat, vielleicht sogar sein Tor verdient gehabt hätte. Gerade in der 90. plus 8, wo er allein auf Marcel Schuhn zuläuft und das Tor ganz knapp nicht trifft. Also ich sage, ein Fabian Riese in der letzten Saison mit der Qualität, der hätte den auf jeden Fall gemacht, aber ja, ich denke mal, Fabian Riese würde auf jeden Fall im Laufe der Saison noch in diese Spur finden, um solche Dinge dann auch zu machen. Aber sowohl offensiv als auch defensiv, muss man sagen, haben sich 2 Mannschaften die Klinke in die Hand gegeben. Ein gutes Partiegefühl. Ich denke mal auch die Fans, sowohl auf Seiten der Darmstädter als auch auf Seiten der Fans von Hertha BSC, konnten am Sonntagmittag am Böllenfalltor ein sehr gutes Fußballspiel erleben. Seit 0-0. Das ist eigentlich dem Spielerischen nicht gegönnt. Also so ein 2-2, vielleicht so ein 3-3 oder aus Sandschütter Sicht so ein 4-3 wäre natürlich schön gewesen, aber nun sei es drum. Der nächste Gegner von Darmstadt 98 ist auf jeden Fall der erste FC Kaiserslautern auf dem Betzenberg. Ja, und damit trifft man halt auch auf einen alten Bekannten, auf Thorsten Lieberknecht. Also da bin ich auch wieder sehr gespannt. Klar hat man letzte Saison schon aufeinander, traf man schon letzte Saison aufeinander, aber klar, so früh zum Saisonstart am vierten Spieltag, da ist vielleicht nochmal ein bisschen mehr Zündstoff drin. Kaiserslautern ja auch so ganz okay in die Saison gestartet. Aber ja, Sonntagmittag wiedermals für die Linie, also jetzt knapp eine Woche Training und sich auf den Gegner einstellen, das tut schon mal ganz gut. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie sich dann meine Linien gegen die Roten Teufel schlagen werden. Also, ich hoffe, ihr hört euch dann die neueste Podcast-Folge nächste Woche wieder an. Also, bis dann und ciao.
Domes Spieler des Spieltags.
Der Spieler des Spieltags ist für mich Florent Muslia, der neue Spieler bei Fortuna Düsseldorf. Florent Muslia kam erst vor kurzem zur Fortuna Düsseldorf und man hat jetzt schon im Spiel gegen Paderborn gesehen, wie wichtig er für die Mannschaft von Daniel Schumann werden kann in dieser Saison. Er war Lenker und Spielmacher für die Fortuna. Immer wieder anspielbar, immer wieder torgefährlich. Einige gute Aktionen gezeigt. Konnte sich auch defensiv gut auszeichnen, hat die Mannschaft dort unterstützt. Also ja, man könnte fast meinen, dass Florent Muslia ja schon seit Jahren bei der Fortuna spielt. So wie er die Mannschaft gelenkt hat als ja, gefühlt Co-Kapitän. Dann dazu kam ja noch, dass er das 2-0 dann selbst gemacht hat. Also das hat auch nochmal positiv Eindruck geweckt. Und Florent Muslia gerade mit seiner Dribbelstärke und seiner Technik kann er der Fortuna nach einem nicht so gut gelungenen Saisonstart, denke ich mal, ordentlich weiterhelfen. Er hat jetzt schon die Qualitäten gezeigt. Nicht umsonst hat er jahrelang gut performen können. Also ich denke, der Fortuna ist mit Florent Muslia ein sehr guter Transfer gelungen und man wird mit Spannung drauf schauen, wie er sich in der Zukunft bei der Fortuna aus Düsseldorf schlagen wird. Also deswegen für mich Florent Muslia der Spieler des Spieltags.
Klein Riesings Großer der Woche. Klein Riesings Großer der Woche ist in dieser Woche für mich Schalke-Stürmer Brian Lassme. Lange auch belächelt, ausgelacht, sollte Verkaufsfan abgegeben werden, weil er halt nur Schnelligkeit hatte. Jetzt in zwei Spielen zwei entscheidende Treffer für Schalke 04.
Der helle Pfiff der Woche.
Der helle Pfiff der Woche geht diesen Spieltag an Frank Willenburg, den Schiedsrichter der Partie FC Schalke 04 gegen den VfL Bochum in einem eher semi-gut geführten Spiel von beiden Seiten Mannschaft aus, konnte sich Schalke am Ende durch Brian Lassme mit 2-1 den Sieg holen im ja, kleinen Revierderby. Und dort konnte Frank Willenburg als eben der Schiedsrichter der Partie gut performen, konnte eine doch gut aufgeheizte Stimmung gerade von den Rängen aus gut nutzen, um auch schnell Ruhe in eben dieses Spiel zu bekommen. Konnte gleich von Anfang an zeigen, mit welcher Linie er heute diese Partie angehen wird, mit einer ruhigen, aber doch souveränen Spielleitung. Und auch die Elfmeterentscheidung für den VfL Bochum ausgeführt von Hasan Kogutschei, die dann aber allerdings Vogt nicht verwandeln konnte, beziehungsweise Loris Karius ja auch diesen Elfmeter sehr gut halten konnte, wodurch dann auch dieser Sieg dann festgemacht wurde. Gerade so früh in der Partie, in der 25. Minute, da wurde dann auch nochmal gut diskutiert, natürlich von den Spielern versucht, diesen Elfmeter zu bekommen, nicht zu bekommen. Aber das hat Frank Filmburg auch sehr souverän gemacht, sich da nicht dazwischen reden lassen und bei dieser Entscheidung dann auch geblieben. Und für ein Derby, muss man sagen, so für das kleine Revier-Derby, ist es eine überraschend geringe Anzahl an Karten für den FC Schalke 04, für die Königsblauen exakt 0 gelbe Karten. Also das ist auch sehr selten. Für den VfL Bochum 3 gelbe Karten, also insgesamt halt dementsprechend 3 gelbe Karten in einem Derby. Auch das spricht für Frank Willenburgs gut geführte Linie. Nicht zu kleinlich, nicht zu streng, exakt das gute Maß gefunden. Auf jeden Fall von Frank Willenburg wirklich sehr, sehr stark gemacht.
Ende dieser wunderbaren Tornetz-Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und checkt gerne unsere Social-Media-Kanäle ab. Alles in den Shownotes verlinkt. Geht auch gerne auf YouTube, sucht dort nach Tornetz, der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast oder Tornetz-Fußball-Videos. Dort bringen wir immer mal wieder richtig coolen Content, auch mal mit Bild. Deswegen bleibt uns gerne treu, empfehlt uns gerne weiter, gebt uns 5 Sterne, schreibt gerne in die Kommentare. Und nehmt auch, wenn ihr das auf Spotify hört, gerne an der aktuellen Umfrage teil. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann am kommenden Montag wieder. In dem Sinne, ciao, ciao, euer Tornetz-Host Jan Klein-Riesing.